Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe. Dieser Thieme-Podcast, gesponsert von Vifor, informiert Sie über aktuelle Aspekte der Therapie von Patienten mit kardiorenalen Erkrankungen. Heute geht es um das Phosphatmanagement bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung, die sich einer Hämo- oder Peritonealdialyse unterziehen, und um Adhärenzprobleme. Dialysepatienten sind in der Regel multimorbide und haben häufig Probleme, sich an die unterschiedlichen Behandlungsempfehlungen zu halten. Mal ist es die Trinkmenge, mal die Diät und vor allem immer wieder die Medikamenteneinnahme. Bei Dialysepatienten stellt die Adhärenz der medikamentösen Kontrolle des Serumphosphatspiegels immer wieder eine Herausforderung dar. Die mangelnde Therapietreue kann unterschiedliche Ursachen haben. Die daraus resultierenden Veränderungen des Phosphat- und Calciumhaushalts können aber weitreichende Folgen für die Dialysepatienten haben, die zunächst von den Patienten gar nicht direkt gespürt werden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Dialysepatienten bestmöglich bei ihrer Therapie unterstützen und die Adhärenz verbessern. Wir freuen uns, zu diesem wichtigen Thema Dr. Sarah Rudolph vom Universitätsklinikum in Frankfurt am Main begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Frau Dr. Rudolph.
Guten Tag, ich begrüße alle Hörer und Hörerinnen und freue mich, über das wichtige Thema der Adhärenz sprechen zu dürfen.
Frau Dr. Rudolph, unser Thema heute sind Adhärenzprobleme bei Dialysepatienten. Wie definieren Sie Adhärenz?
Adhärenz hat einen lateinischen Ursprung, adherere, was anhängen bedeutet, oder auch im Englischen adherence, von einhalten oder beachten, und es kann mit Therapietreue übersetzt werden. Adhärenz beschreibt, ob und in welchem Umfang die Behandlungsempfehlungen umgesetzt werden, und zwar diejenigen, die einen Behandler und Patient in einer partnerschaftlichen Entscheidungsfindung festgelegt werden. Die sogenannte Shared Decision Making. Und es betont das übereinstimmende Verhalten von Patient und Behandler. Und somit ist es auch von der Compliance abzugrenzen, denn diese beschreibt, in welchem Umfang ein Patient die Empfehlungen, die von einem Behandler festgelegt wurden, umsetzt. Und bei der Nichtadhärenz unterscheidet man dann noch einmal zwischen bewusst und unbewusst. Und während bei der bewussten Nichtadhärenz Patienten absichtlich empfohlene oder verordnete Therapien nicht umsetzen, handelt es sich bei der Nichtadhärenz beispielsweise um Vergesslichkeit oder auch Sorglosigkeit.
Was sind denn die Risikofaktoren für mangelnde Adhärenz?
Anknüpfend an die Nichtadhärenz wurden schon durch die Vergesslichkeit und Sorglosigkeit zwei von vielen patientenbezogenen Faktoren vorweggenommen. Also in diesem Kontext sind beispielsweise Alter zu nennen, aber auch die fehlende Akzeptanz oder das Gefühl der Stigmatisierung der Erkrankung, psychosozialer Stress. Und das ist insbesondere im Phosphatmanagement essentiell, da Essen als Genuss und mit Gemeinschaft verbunden wird. Aber auch der Gesundheitszustand kann zur Nichtadhärenz führen, zum Beispiel eine häufig bei Dialysepatienten vorliegende Depression. Aber auch sozioökonomische Faktoren wie das Bildungsniveau oder das soziale Umfeld haben einen Einfluss auf die Nichtadhärenz. Aber auch wir als behandelndes Zentrum, als systembedingter Faktor, können durch Erklärung von der Indikation und den resultierenden Nutzen und durch Ausräumen von Ängsten und Zweifeln deutlich zur Adhärenz beitragen. Der wesentliche Faktor sind aber therapiegebundene Faktoren. Also wie ist die Therapiedauer? Je länger eine Therapie, desto höher ist die Nichtadhärenz oder auch die Form der Verordnung und natürlich auch das Nebenwirkungsprofil. Und gerade bei chronisch Kranken ist die Therapietreue häufig ein großes Problem. Und all diese Faktoren zeigen uns, dass Adhärenz ein komplexes Geschehen ist.
Wie kann man dieses komplexe Geschehen Adhärenz messen?
Die Adhärenzmessung ist insgesamt schwierig. Es basiert natürlich auf den Selbstauskünften des Patienten, aber auch Angehörige können befragt werden. Möchte man es objektivieren, dann kann man es über die Verordnungskontrolle beispielsweise tun, über eine Rezeptverfolgung oder aber auch über sogenanntes Pill-Count. Das heißt, die ausgegebenen oder verschriebenen Tabletten werden mit den eingenommenen Tabletten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in Relation gesetzt. Aber wir haben auch klinische Ergebnisse, also Laborparameter, anhand deren wir messen können, ob die Medikation eingenommen wurde oder nicht.
Wo genau mangelt es bei Dialysepatienten an der Adhärenz?
Also die Nephrologie ist mit ihrem besonders hohen Anteil an chronisch multimorbiden Patienten die Paradedisziplin für die Adhärenzforschung. Und gerade in der Diskussion über Non-Adherenz ist hervorzuheben, dass der Dialysepatient durch Einbindung in ein starres Behandlungsschema und durch seine Prozessabhängigkeit und seine ausgeprägten Komorbiditäten ein besonders belasteter Patient ist. Und das Leben von einem Dialysepatient ist geprägt von Diätvorschriften, von strengen Einnahmeschemata für zahlreiche Medikamente, und das sind Einschnitte im Alltagsleben, und somit ist es ein klassisches Beispiel für eine potenziell mit hoher Non-Adherenz konfrontierten Erkrankung. Das Wahrnehmen der Dialyse, das ist meist kein Problem, denn Patienten spüren Beschwerden wie Dyspnoe, wenn sie nicht zur Dialyse gehen, und auch nach einer Dialysepause werden die Dialysen weniger gut vertragen. Weitaus schwieriger wird es schon in der Einhaltung der Trinkmenge oder auch in Diätvorgaben, wofür es tagtäglich viel Disziplin bedarf. Aber das größte Adherenzproblem stellt die Medikamenteneinnahme dar. Und das ist insbesondere aufgrund der hohen Tablettenlast.
Von welchen Dimensionen reden wir bei der Tablettenlast?
Nephrologische Patienten und insbesondere Dialysepatienten sind die Spitzenreiter unter der verordneten Medikation, und sie nehmen im Schnitt 19 Tabletten pro Tag ein. Und vor allem die Phosphatbinder haben häufig eine sehr hohe Tablettenlast. Und gerade bei diesen ist aber die regelmäßige Einnahme zu den Mahlzeiten entscheidend für den Therapieerfolg und auch für die langfristige Kontrolle des Serumphosphats. Und auch die Erklärung der korrekten Einnahme der Medikation ist wichtig, denn es gibt Hersteller, bei denen müssen die Medikamente im Gesamten geschluckt werden, oder wie bei Velphoro hingegen müssen sie zerkaut oder zerkleinert werden. Und wichtig ist auch, über die Alternative in Form von Pulver zu wissen, als Ergänzung oder Alternative zur Tablettenform.
Was sind die Konsequenzen der Nicht-Adherenz bei der Phosphatbindertherapie?
Also wir sprechen hier von Störungen des Phosphat- und Calciumstoffwechsels, und das kann weitreichende Folgen haben. Und die sind aber für den Patienten nicht unmittelbar spürbar. Also wir reden hier von der renalen Knochendystrophie und dem sekundären Hyperparathyroidismus, mündend in eine Gefäßverkalkung und letztlich in einer erhöhten Morbidität, aber auch hin erhöhte Mortalität.
Okay. Wie lässt sich dieses Problem bei den Patienten adressieren?
Oftmals sehen die Patienten keinen direkten Zusammenhang zwischen der Medikamenteneinnahme und dem daraus resultierenden therapeutischen Nutzen. Und zum Teil kommt noch hinzu, dass sie hingegen zusätzliche Nebenwirkungen verspüren. Und das wirkt sich auf die konsequente Medikamenteneinnahme aus, die dann schwerfällt. Das heißt, es müssen Zusammenhänge aufgezeigt werden und ein Problembewusstsein geschaffen werden. Zum Beispiel wird ein quälender Pruritus nicht mit einer Hyperphosphatämie und somit einer potenziellen Linderung durch die Medikamenteneinnahme in Verbindung gebracht. Letztlich ist es aber so, dass die Anzahl der Tabletten und auch deren Praktikabilität über den Erfolg entscheidet. Und daher können Präparate, die über eine sehr hohe Bindungskapazität verfügen, das Outcome verbessern. Denn über diese hohe Phosphatbindungskapazität kann man letztlich die erforderliche Anzahl der Phosphatbinder-Tabletten und somit auch die Last des Patienten lindern.
Das klingt sehr vielversprechend. Gibt es dazu auch valide Zahlen?
Ja, also beispielsweise hat Herr Professor Flöge und seine Arbeitsgruppe in einer multizentrisch offenen, prospektiv randomisierten Phase-3-Studie Velphoro verglichen mit anderen Phosphatsenkern. Und dabei wurde betrachtet, wie hoch ist die Tablettenlast über ein Jahr betrachtet. Und es konnte aufgezeigt werden, dass mit Velphoro 62% weniger Tabletten eingenommen werden. Noch eindrücklicher wird es in der absoluten Zahl der Tabletten. Mit Velphoro kann man erzielen, dass pro Jahr 2000 Tabletten weniger eingenommen werden. Und dort hat man sich nochmal diejenigen Patienten angeschaut, die weniger als 70% der verordneten Medikamente eingenommen wurden. Das wurde als nicht adherent eingestuft, und das war in dem Patientenkollektiv mit Velphoro sehr klein, mit 13%, und verglichen mit anderen Phosphatsenkern deutlich darunter gelegen. Das sind jetzt klinische Studien, da erwartet man eine höhere Adherenz. Wie sieht es aus mit klinischen Studien, mit sogenannten Real-World-Daten? Auch da gibt es Ergebnisse. Coyne et al. Beispielsweise hat 1000 Patientenakten aus einer Apotheke analysiert und hat gesehen, dass wenn man häufig eingesetzte Phosphatbinder auf Velphoro umstellt, dass dann über einen Zeitraum von 6 Monaten die Anzahl der verschriebenen Phosphatbinder-Tabletten um über 50% reduziert werden könnte. Und das gleichzeitig den Patientenanteil erhöht, die ein Serumphosphat im Zielbereich, also unter 5,5 Milligramm pro Deziliter, erzielen. Und es gibt auch noch andere Real-World-Daten, die sogenannte Verify-Studie. Und die konnte auch belegen, dass unter Velphoro das Serumphosphat verbessert werden kann und das unabhängig davon, ob vorherig oder auch begleitend eine Phosphattherapie bestand. Und das erreichte Ziel unter einer geringeren Tablettenlast.
Was schließen Sie daraus für die klinische Praxis der Phosphatbindung?
Eine Reduktion der Tablettenlast kann definitiv die Adherenz fördern und das kann man erzielen durch die erhöhte Phosphatbindungskapazität. Und aufgrund der hohen Tablettenlast von Dialysepatienten und die sind gepaart mit zahlreichen Vorgaben über die korrekte Einnahme und das noch über den gesamten Tag hinfort, sind insbesondere einfache Dosierschema für Phosphatbinder essentiell. Und zusätzlich macht die flexible orale Einnahme die Verabreichung sehr einfach.
Das heißt, die Auswahl des richtigen Präparats ist wichtig. Was kann man darüber hinaus für eine bessere Adhärenz tun?
Da gibt es ein sehr schönes Zitat von einer amerikanischen Top-Managerin, Frau Iacocca. Und das kann man auch auf das Phosphatmanagement übertragen. Und es besagt, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, Menschen zu motivieren über die Kommunikation. Das heißt, ganz am Anfang muss das ausführliche Aufklärungsgespräch stattfinden mit motivierenden Gesprächsführung, aber für das sich auch Zeit genommen wird. Und dadurch kann man Vertrauen zu dem Patienten schaffen. Und da der Patient, wie bereits erwähnt, nicht den unmittelbaren Nutzen der Therapie versteht, sollte er theoretisch über seinen Nutzen aufgeklärt werden. Und das kann man mit Bildmaterial, beispielsweise durch Gefäßverkalkung oder auch pädagogisch durch Videos oder Broschüren unterstützen. Und dann werden gemeinsame Therapieziele festgelegt werden. Denn nur wenn der Patient sein Ziel kennt, weiß er auch, wie er den Weg dorthin schafft. Und häufig ist es sinnvoll, dass man im Therapieverlauf grafisch anhand von Laborwerten dem Patienten aufzeigt, wie das Phosphat unter Therapie fällt. Und ein essentieller Faktor ist das proaktive Gespräch über potenziell auftretende Nebenwirkungen. Denn dann ist der Patient vorbereitet, weiß die Nebenwirkungen gut einzuordnen und Ängste und Sorgen können abgebaut werden. Und ein klassisches Beispiel als Nebenwirkung der Phosphatbindertherapie ist die Diarrhö. Und die Aufklärung darüber, dass es nur mild in Erscheinung tritt und dass es in 70% der Fälle auch nur vorübergehend auftritt innerhalb von 2 Wochen, fördert definitiv die Adherenz. Und auch die Definition von Diarrhö ist bei Dialysepatienten immer noch einmal zu hinterfragen, denn sie neigen eher zu Obstipationen und nehmen auch häufig Laxantien ein. Das sollte abgefragt und dann abgesetzt werden. Und allgemein sollte gemäß des Leitsatzes Keep it simple, praktische, einfache Verhaltensweisen mit an die Hand gegeben werden, um die gesamte Komplexität zu reduzieren. Das heißt, eindeutig einfach anordnen, eine Tablette morgens, mittags, abends zum Essen mit einnehmen. Und dann kann man unterstützend dazu auch mit Erinnerungshilfen arbeiten in Form von Smartphones oder auch Apps.
Das klingt alles nach einem ziemlich hohen Aufwand. Wie lässt sich dieser reduzieren?
Ein Schlüssel zum Erfolg könnten sogenannte Patientenadhärenzprogramme sein. Das ist ein positives Modell, wie wir es beispielsweise auch schon von der Herzinsuffizienztherapie kennen, wo es sogenannte Herzinsuffizienzschwestern gibt. Das heißt, das ausführliche Aufklärungsgespräch obliegt weiterhin dem Arzt, aber es wird ergänzt und unterstützt durch eine Nurse. Und somit steht viel mehr Zeit für die Therapieumsetzung zur Verfügung. Das heißt, es bedeutet für den Patienten, er hat eine flexible Kontaktaufnahme. Es schafft gleichzeitig aber auch verbindliche Telefonanrufe zur Überprüfung der Therapieziele. Aber auch Fragen zur Therapie und zu den Nebenwirkungen können jederzeit und ausführlich beantwortet werden. Und insgesamt geht man somit auf die Bedürfnisse der Patienten ein und stärkt auch das Selbstvertrauen. Man kann das Ganze noch unterstützen durch Patientenunterlagen, die dann das noch untermauern und durchgegangen werden können. Und wesentlicher Bestandteil von diesem Programm ist eine Ernährungsaufklärung, denn das ist die Basis von jedem guten Phosphatmanagement. Und ein wichtiger Punkt ist, dass diese Patientenadhärenzprogramme meist fernab von der Dialyse stattfinden und man damit rechnet, dass die Informationsaufnahme dadurch erhöht wird. Denn wir wissen, dass wenn Gespräche durch Ärzte oder auch Pfleger an der Dialyse stattfinden, die Informationsaufnahme durch den Patienten reduziert ist, denn während der Dialyse kommt es zur zerebralen Minderperfusion. Und insgesamt arbeiten diese Programme nach dem Prinzip der Salutogenese, also das Gegenteil der Pathogenese, also wie fördern wir Gesundheit? Und es wird vermutet, dass durch diese Schulung Betroffene dazu ermutigt werden, selbstbestimmt und eigenverantwortlich sich an der Therapie zu beteiligen. Und gerade bei chronischen Erkrankungen ist der langfristige Verlauf von Nichtadhärenz geprägt und es bedarf einer kontinuierlichen Betreuung der Patienten und das bedarf großer Aufmerksamkeit. Und gerade in dem etwas älteren Patientenkollektiv ist Isolation ein Thema und dadurch kann eine Wertschätzung erfahren werden. Und insgesamt können dadurch Dialysepatienten besser betreut werden und das mündet auch in einer gesteigerten Therapietreue.
Danke. Können Sie die wichtigsten Punkte noch einmal als Take-Home-Message für unsere Hörer zusammenfassen?
Also der Phosphathaushalt muss aktiv gemanagt werden. Und dafür ist eine Adhärenz essentiell. Und die wiederum kann man erzielen, indem man einerseits die Tablettenanzahl reduziert, was man über die erhöhte Phosphatbindungskapazität erzielen kann, indem man Patienten ausführlich aufklärt und informiert und indem man Patientenadhärenzprogramme integriert.
Mhm. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Dr. Rudolph.
Ich danke Ihnen auch für das Gespräch.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Unser Thema heute waren Adhärenzprobleme bei Dialysepatienten. Ich freue mich, Sie bald zur nächsten Folge unserer Podcast-Reihe begrüßen zu dürfen.